Live after Lehramt.
Also im Endeffekt ist die Klinikschule für mich die Schule gewesen, die ich mir backen würde, wenn ich sie mit so Förmchen backen könnte. Ja? Kleine Gruppen, eine Lehrkraft auf bis zu 7 Lernende. Manchmal sitzt auch nur eine Person da oder zwei, je nachdem. Die Therapie geht immer vor, die Gesundheit geht vor. Das heißt, wenn vormittags Einzeltherapie war, Gruppentherapie oder keine Ahnung, tiergestützte Therapie, dann geht das einfach vor und es ist dann so.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge, in der ich mir eine Gästin an Bord geholt habe. Und Judith, es ist sowas von überfällig, dass wir miteinander sprechen und ich freue mich total, dich hier in der Folge zu haben, denn wir kennen uns, du hast es gestern zurückverfolgt, schon seit 2016. Zumindest hatten wir da den allerersten Kontakt und das wollen wir gleich erzählen und den ganzen Weg, den du seitdem zurückgelegt hast, der wirklich ganz aufregend, verschlungen, ja, und erzählenswert ist, würde ich sagen. Genau deswegen bist du hier. Und ja, ganz herzlich willkommen, liebe Judith. Hi.
Dankeschön, liebe Isabel. Ja, ich freue mich auch wie Bolle, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Total gerne. Es wurde Zeit. Ja, genau. Dein Weg hat ja einige Abzweigungen genommen. Und jetzt, wann hast du den Ausstieg realisiert? War das letztes Jahr?
In die volle Selbstständigkeit meinst du? Ja, das war letztes Jahr im Juli, genau.
Aber davor gab es einige Abzweigungen, würde ich sagen. Ja, und
wie
darüber
du immer so schön sagst,
wir.
Einen Ausstieg auf Raten.
Genau. Der aber durchaus ein Weg ist, der viele unserer Hörerinnen und Hörer auch angeht, weil sie sicherlich mit bestimmten Szenarien auch liebäugeln und wir die heute mal beleuchten können. So, jetzt habe ich schon gesagt, wir kennen uns seit 2016 und ich habe auch im Vorfeld in diesem Podcast auch oft schon erzählt, wie eigentlich hier mein ganzes Ausstiegsberatungsding zustande gekommen ist. Und hier haben wir den Living Proof. Ich habe nämlich immer gesagt, ja, ich habe mir das nicht ausgedacht, dass ich so ein Business mache, sondern das ist so zustande gekommen, weil mich irgendwann Leute angeschrieben haben, weil ich so einen Blog hatte. Falls mir das keiner glaubt, hier sitzt jemand, der mich angeschrieben hat, nämlich 2016.
Genau.
Und da war ich nämlich gerade erst ein Jahr raus und da war an Business noch überhaupt nicht zu denken und sowas. Aber du bist eine dieser Lehrkräfte, die mich schon frühzeitig über meinen Blog irgendwie gefunden haben. Und du warst auch, das muss ich hier nochmal deutlich sagen, du warst nie eine Kundin von mir, sondern wir hatten einfach irgendwie locker immer schriftlichen Austausch. Man könnte fast sagen, wir sind so eine Art von E-Mail-Brieffreundinnen geworden.
Genau.
Und heute sitzen wir tatsächlich zum ersten Mal hier zusammen und sehen uns. Das ist schon ziemlich crazy, denn wir wollten uns dann schon mal treffen, dann ist es nicht zustande gekommen. Aber jetzt haben wir heute vor dieser Podcast-Folge gerade ein Date nochmal im Kalender festgehalten, damit wir uns endlich mal im Real Life treffen. Von daher, ja, haben wir in den letzten Jahren, seit 2016, sind ja jetzt auch schon 8 Jahre, immer mal wieder den Kontakt gepflegt und ich konnte das so mitverfolgen, was alles auf deinem Weg so lag und sich verändert hat. Und da möchte ich natürlich wissen, nimm uns doch mal mit in die Zeit, die vor dem Zeitpunkt unserer ersten E-Mail lag. Also da muss ja einiges passiert sein, damit du gesagt hast, ich google jetzt hier mal rum und dann hast du mich gefunden. Ne? Seit wann warst du Lehrkraft genau? Seit?
Seit 2010 und das also mit Referendariat seit 2008, wenn man das jetzt noch dazu zählt. Genau.
Ja. Ja, das ist nämlich auch so eine witzige Parallele zwischen uns, dass wir im Grunde das alles gleichzeitig gemacht haben. Wir haben sogar festgestellt, wir waren ziemlich genau gleichzeitig auch in Liverpool. Da habe ich ein Jahr Erasmus gemacht und du warst auch 2004 da. Ich glaube, wir haben uns um wenige Wochen vielleicht verpasst.
Genau.
Und unser Leben verlief mehr oder weniger parallel, auch was unseren Musikgeschmack angeht, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Und 2008 bin ich auch ins REF und ich bin dann 2015 raus und du warst Gymnasiallehrerin für Englisch und Deutsch, richtig?
Genau.
Darf ich einmal fragen, was genau hat dich erstmal in den Lehrberuf rein bewegt?
Also ich wollte schon immer was mit Menschen machen, wie man so schön sagt. Das war mir schon als Jugendliche klar. Anfang war der Wunsch nach Zahnärztin. Das hat sich aber dann zum Glück zerschlagen. Und ich glaube, so in der Oberstufe, dann kam der Wunsch auf, Lehrerin zu werden. Und ich vermute, dass zwei Lehrkräfte von mir, besonders mein Englischlehrer, einen Großteil dazu beigetragen haben. Also ich bin tatsächlich selbst gerne zur Schule gegangen. Vor allen Dingen eben für die Sprachenfächer, für Musik, für Kunst auch. Und mein Englischlehrer war so ein Vorbild für mich, dass ich mir automatisch immer vorgestellt habe, so möchte ich auch sein. Also ich glaube, dadurch kam der Wunsch. Und ja, nach dem Abitur studiert auf Englisch und Deutsch Lehramt. Und sehr viele Menschen haben mir damals schon davon abgeraten, oder haben so Andeutungen gemacht, Englisch und Deutsch, das ist viel Arbeit. Diesen Satz, das ist viel Arbeit, den habe ich öfter gehört. Aber ich konnte mir nie vorstellen, was das bedeutet. Ich habe zwar lange Zeit gejobbt, also während meines Studiums, aber was das jetzt genau bedeutet, konnte ich mir nicht vorstellen. Und für mich war es wichtig, das zu studieren, was ich selbst mit Leidenschaft auch mache, was ich gerne mache und liebe, Literatur eben, ne? Und über Texte sprechen. Ich habe später dann noch, während meiner Zeit am Gymnasium, so in den letzten 2 Jahren war das, glaube ich, 2015, eine Unterrichtserlaubnis Sport für die Sekundarstufe
Fakultas.
1 dann noch nachgeholt. Genau.
Bei mir war das ganz ähnlich mit der Fächerwahl. Ich weiß noch, dass als ich so den Entschluss gefasst hatte, Lehramt zu studieren, da bin ich dann ganz stolz zu meinem alten Gymnasium, wo ich Abi gemacht habe, und habe dann da noch mal meine LK-Lehrer besucht und habe gesagt: Frau so und so, ich werde jetzt auch Englischlehrerin. Ich habe mir überlegt, Englisch-Deutsch. Da hat die sich erstmal vor die Stirn gehauen und hat gesagt: Isabel, ganz ehrlich, nimm doch irgendein bescheuertes Nebenfach, wo du nicht diese vielen Korrekturen hast. Also Englisch fandst du gut, war nämlich ja auch meine Englischlehrerin, aber Deutsch hat sie mir dann ausgeredet, und dann dachte ich ja, okay, dann nehme ich Geschichte. So kam dann bei mir die Kombination zustande. Also, aber ja, genau, mit diesen zwei Sprachen, dass unsere Zuhörer wissen, was das bedeutet, ne?
Und für mich kam kein anderes Nebenfach in Frage, außer Musik. Aber da habe ich mir die Aufnahmeprüfung nicht zugemutet und ich wollte auch nicht mein Hobby zum Beruf machen. Insofern, ich habe schon überlegt, klar, welches Fach könntest du jetzt statt Deutsch, bei mir war es auch auf jeden Fall Englisch, statt Deutsch studieren, aber ich bin immer wieder auf Englisch und Deutsch zurückgefallen. Ich bereue es auch heute nicht. Also ich würde es jetzt wieder so machen. Auch wenn ich weiß, was es für ein Korrekturaufwand ist, weil ich eben, ja, es gibt kein anderes Nebenfach, für das mein Herz so schlagen würde. Und ich finde, ich muss ja auch irgendwo authentisch sein als Lehrerin und selber eine Begeisterung für mein Fach aufbringen. Und wenn ich die nicht habe, kann ich meine Schülerinnen und Schüler ja nicht begeistern. Also die Frage habe ich mir oft gestellt, wie würdest du es anders machen? Aber ich lande immer wieder bei diesen beiden Fächern.
Jetzt hast du Ende letzten Jahres ein einschlägiges Interview gegeben, und das steht hier drin. Ich halte es gerade in die Kamera und ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil ihr ja uns nur zuhört. Ich habe die Spiegelchronik 2023 hier in der Hand. Der Spiegel hat ja dann immer irgendwelche Sondereditions, und zum Ende des Jahres gibt es so ein Wrap-up, und da ist dann der Rückblick auf das Jahr, und du bist da drin. Da geht es um verschiedene Schlaglichter auf das Schulsystem, ne? Dann ist da irgendwie die engagierte Lehrerin und ein Schüler, und ich meine nicht, dass du nicht eine engagierte Lehrerin wärst, aber die Aussteigerin steht sogar drüber bei dir, ne? Und da steht ein Zitat von dir: Ich bin Lehrerin aus Leidenschaft, aber das Regelschulsystem hat mich kaputt gemacht. Deshalb bin ich ausgestiegen. Was genau ist damit gemeint?
Kaputt gemacht in vielerlei Hinsicht. Also diese ursprüngliche Leidenschaft, die ich immer noch in mir trage. Ich bin ja immer noch Lehrerin, kommen wir später ja noch zu. Die Leidenschaft, Jugendliche und Kinder fürs Leben, fürs Lernen zu begeistern, die war prinzipiell ungebrochen, aber wurde immer mehr überlagert durch hauptsächlich die Korrekturen. Klar, die Unterrichtsvorbereitung, das gehört dazu. Das wurde mit den Jahren angenehmer, weil wir alle ja erfahrener werden. Ne? Wenn wir das Thema zum zweiten, dritten Mal durchnehmen, haben wir bereits einen Wissensfundus, einen Materialfundus, aus dem wir schöpfen können. Deswegen spreche ich jetzt noch nicht mal von der Anfangszeit, wo alles neu ist, sondern insgesamt dieser riesige Arbeitsaufwand zu Hause. Nach Hause kommen, zu utopischen Zeiten manchmal, also jetzt im wortwörtlichen Sinne, ne, dass man dann am frühen Nachmittag nach Hause kommt, oh wie schön. Und die Nachbarn denken auch, ach die Jude, die hat's ja gut. Aber was die nicht sehen, ist, wir machen die Tür hinter uns zu. Der Feierabend ist noch lange nicht da und wir oder ich habe viel mit nach Hause genommen. Und die Arbeit am Schreibtisch zu Hause, das war das, was mich letzten Endes ja kaputt gemacht hat, ist ein sehr harter Begriff. Aber gesundheitlich als auch psychisch im Sinne von kaum Zeit für Freunde, Familie zu haben, geschweige denn für sich selbst, aber auch im Sinne von nur noch für die Arbeit leben. Ich bin vor dem Referendariat immer ein unfassbar lebensfroher Mensch gewesen. Und da bin ich auch jetzt wieder. Das schon mal vorweg gespoilert. Ich bin viel auf Konzerten, auf Festivals gewesen. Und das hat aufgehört. Das hat mehr oder weniger aufgehört mit Eintritt ins Referendariat bis 2018, wo ich dann aus dem Regelschulsystem ausgetreten bin. Und das ist eben ein Verlust von Lebensqualität. Ne, soziale Kontakte sind ja nun mal wichtig. Für mich eben auch Musik, Hobbys. Ich habe in Bands gespielt, das habe ich komplett aufgegeben. Und wenn man dann auch noch, um jetzt mal Begriffe auch aus deinem Podcast aufzugreifen, den ich ja immer noch leidenschaftlich gerne höre, so dieses Helfersyndrom hat und extrem empfindsam ist und perfektionistisch veranlagt und immer diese Leidenschaft dabei ist, die prinzipiell ja toll ist für die Lernenden, aber für uns Lehrkräfte dann eben auch, ich sag mal in Anführungszeichen, zerstörerisch sein kann, dann ist das eine ganz ungesunde Kombi. Und das, diese Mischung daraus, es dann auch allen recht machen zu wollen, Schülern und Schülerinnen sowieso, den Eltern, den Kolleginnen, den Kollegen. Und ganz zum Schluss kam ich dann vielleicht mal, das hat einfach auf Dauer dazu geführt, dass ich mit meiner, ich habe eine chronische Erkrankung seit Anfang 20. Und es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass chronische Erkrankungen bei Stress schlimmer werden. Das heißt, ich habe immer mehr Schübe bekommen. Und das war dann eben so eine gegenseitige toxische Wechselwirkung von Stress, von den äußeren Umständen auf die Gesundheit und das wieder rückwirkend auf die Schule. Ne, wenn ich dann mal krank feiern musste mal wieder. Und das macht ja dann auch Stress, wenn man öfter fehlt. Ja, und das war dann so eine Downward Spiral, eine Abwärtsspirale, die dazu geführt hat, dass ich dann 2016 wirklich am Boden angelangt bin. Also da ging nichts mehr, weil die Krankheit dann auch so schlimm geworden ist, dass ich so nicht weiterleben konnte. Und ja, das war dann für mich der Moment, wo ich symbolisch auf allen Vieren zum Arzt gekrochen bin, wo ich natürlich regelmäßig Kundin war, aber wo der Arzt zum Glück sagte, okay, jetzt muss was passieren. Und ja, da kam ich zum Glück im Nachhinein für 10 Wochen in eine Klinik. Und das war der Moment, diese Auszeit im Krankenhaus war dann der Augenöffner für mich, wo ich entschlossen habe, es kann, gut, das wusste ich vorher, aber da habe ich wirklich beschlossen, es kann so nicht weitergehen. Und da flatterte dann eine Rundmail von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, also ich habe in Rheinland-Pfalz unterrichtet, in mein E-Mail-Postfach und die hat mir dann quasi den Weg gewiesen für die Zukunft. Die suchten nämlich eine Abordnung für oder in eine Patientenschule. Und das, ja, 2016 war dann quasi dieser Zeitpunkt, wo ich in Anführungszeichen kaputt war, körperlich und auch psychisch und oder seelisch und entschieden habe, es geht so nicht weiter. Jetzt nehme ich mein Leben wieder in die Hand und ändere etwas. Radikal. Was natürlich nicht einfach war, aber.
Okay, das höre ich aus vielen Biografien, die ich ja so von unseren Kundinnen und Kunden kenne, aber auch von Leuten, die mir schreiben, dass es leider für viele den Punkt braucht, wo gar nichts mehr geht, bevor irgendwie gegengesteuert wird. Weil, und ich kenne das von mir selbst, es ist ja immer so eine so eine Auf- und Abbewegung. Mal hat man Oberwasser und dann läuft es wieder ganz gut. Und dann hat man irgendwie auch so eine Mental Health Krise und liegt am Boden und irgendwie läuft es nicht. Und man ist total überlastet und hat den ganzen Schreibtisch voll Korrekturen und sieht überhaupt kein Land mehr. Und dann wird es aber auch wieder besser und dann kommt wieder ein Frühling und dann wird es wieder die Tage länger. Und dann, ne, so kann man das ja ewig verschleppen, während gleichzeitig so der körperliche und seelische Decline da ist. Und irgendwann führt das bei manchen Leuten zum Tiefpunkt ihres Lebens. Den hatte ich auch erreicht. 2010 war der allerdings dann schon zwischen Ref und Planstelle. Und auch da hatte ich dann aber eine Erfahrung mit einer Therapeutin, die für mich weichenstellend war und brauchte dann aber trotzdem noch 5 Jahre, um irgendwie das Ruder rumzureißen. Aber ich hatte da auch so einen weichenstellenden Moment, definitiv. Und du hast in dieser Situation während deinem Klinikaufenthalt von Krankenhausschulen oder Schule für Kranke zum ersten Mal gehört, weiß ich nicht. Ist auch egal, wann du davon gehört hast. Und hast das dann plötzlich in Erwägung gezogen als Szenario, was dir Entlastung verschaffen könnte? Oder was war die Motivation dahinter, dass du gesagt hast, oh, das könnte es sein?
Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, egal wann ich davon gehört habe, ich gehe doch mal darauf ein. Ganz so egal ist es gar nicht. Ich habe als Klassenleiterin, ich hatte immer Klassenleitung Klasse 7 bis 10. Das waren immer, das war immer meins. Das habe ich mit Leidenschaft gerne gemacht, trotz Pubertät. Und ich hatte in meinen Klassen immer wieder Schülerinnen, die in einer Patientenschule waren. Also in Rheinland-Pfalz hieß es damals noch Patientenschule. Wir sprechen heute zumindest in NRW von Klinikschulen. Ich habe mich nie gefragt, obwohl ich Kontakt und Austausch hatte mit den Lehrkräften vor Ort, ich habe mich nie gefragt, was sind das denn für Lehrkräfte, die dort arbeiten? Und diese Frage, die poppte in dem Moment, wo ich diese E-Mail las, wo die Abordnung gesucht wurde, auf. Und das war wie ein Schalter, der sich umgelegt hat. Also die Patientenschulen waren die ganze Zeit vor meinen Augen. Ich habe immer wieder viel Kontakt mit denen gepflegt. Aber im Krankenhaus, als ich die E-Mail lese, dann auf einmal, da legte sich ein Schalter um. Und es klingt jetzt sehr kitschig und romantisch, aber ich wusste von jetzt auf gleich, das ist es. Diese zwei Wörter, das ist es. Das war immer, immer da, das ist es. Also ein absolut starkes Bauchgefühl. Dann habe ich gegoogelt, recherchiert, mich erkundigt, wer arbeitet da, was muss man denn studiert haben, um eine Lehrkraft in der Klinikschule zu sein. Ach, interessant, das ist ja gar keine gesonderte Ausbildung. Okay, Förderschule wäre super. Schade, habe ich jetzt nicht und habe mich dann erkundigt. Und siehe da, in Siegen, wo ich wohnte und immer noch wohne, gibt es eine Klinikschule. Und dann habe ich mich relativ schnell dort gemeldet und gefragt, ob ich dort hospitieren kann. Und während meiner Wiedereingliederung an meinem damaligen Gymnasium hatte ich dann 1 oder 2 Tage frei zu Beginn und habe Ende 2016, also noch im selben Jahr, ich bin im Sommer aus der Klinik entlassen worden und habe dann Ende 2016 einmal in der Woche, 4 Wochen, also 4-mal hospitiert. Und all das, was ich mir vorher angelesen habe über diese Form von Schulen, hat sich bestätigt. Also was mich am meisten gereizt hat, war die kleine Größe, kleine Gruppen. Das ist dort keine, und das ist nicht an jeder Klinikschule so, aber das ist an der Schule, wo ich letzten Endes dann auch angefangen habe zu arbeiten, keine Korrekturen gibt. Das wusste ich nicht. Mhm. Das kam dann als absolutes Schmankerl oder Bonbon obendrauf. Aber diese kleine Schule, kleine Lerngruppen. Ich habe es verbunden mit Ruhe, mit mehr, dass ich viel besser auf die Befindlichkeiten der Schülerinnen und Schüler eingehen kann. Sind ja auch dort sehr extrem oder extrem heterogene Gruppen, aber dadurch, dass die Gruppen so klein sind, kann ich endlich mal den Lernenden gerecht werden. Also nicht mehr dieses lähmende Gefühl einer großen Lärmgruppe. Deutscher. Genau. Das ist ja drin lassen, braucht dann nicht rausschmieren. Das ist herrlich, eine Lerngruppe. Meine Schüler waren immer toll, bei mir war es selten mal laut, aber Lerngruppe, wo eben die Schwachen und die auch kranken Schülerinnen, vor allem Mädels waren es, aber auch Schüler, untergehen, wo ich immer das Gefühl hatte, ich kann nicht jeden abholen, das schien mir hier in dieser Klinikschule verlockend. Plus großes Schulsystem, Der Lärm auf dem Flur, auf dem Schulhof, angerempelt werden, das große Lehrerzimmer. Und ich hatte ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich in der Schule immer wohlgefühlt, aber diese Größenordnung, das war etwas, und das musste ich mit den Jahren dann erstmal lernen, wo ich als Typ, Stichpunkt Hochsensibilität, nicht mit klarkomme auf Dauer. Und auch das ist etwas, was ich erst viel später gelernt habe über mich. Also es ist eigentlich ein Prozess des Kennenlernens, sich selbst besser kennenlernens. Und so ist es im Leben. Also ich glaube, die wenigsten machen nach dem Abitur oder nach der Ausbildung, finden einen Beruf, wo sie ihr Leben lang super glücklich sind. Mein Bruder, der ist ein gutes Beispiel, aber sonst fällt mir niemand ein. Und es gehört einfach dazu. Und diese Krankheiten oder psychosomatischen Erscheinungen oder Burnout, Depressionen, gibt dem Kind einen Namen. Das gehört bei den meisten Menschen einfach dazu. Und unser Körper, das wollte ich eben noch anmerken, unser Körper macht ja auch, der ist ja auch ein Wunderwerk, der macht ja auch super lange mit. Der macht ganz toll ganz lange mit. Aber er ist es letzten Endes, der uns dann auch den Boden unter den Füßen wegzieht oder die Füße vielmehr unter unserem Körper wegzieht und sagt, Fräulein, bis hierher und nicht weiter. Es reicht. Und das ist ja auch super. Das ist ja unser Warnsystem. Und ich sage rückblickend, ohne die Erkrankung wäre ich immer noch im Schulsystem und wäre jetzt wahrscheinlich mit Burnout in der Klinik. Da bin ich oder schon längst gewesen und vielleicht ist das zweite Mal da. Da bin ich ganz offen. Also insofern.
Ich finde es ganz spannend, dass sich dieses Thema Krankheit und Heilung sowohl durch deine private Biografie zieht, als eben dann auch durch die berufliche. Dadurch, dass das der Aufhänger wurde, wie du beruflich nochmal einen ganz anderen Wirkungskreis entfalten konntest. Glaubst du, dass du das vielleicht sogar besser konntest, dadurch, dass du eine persönliche Geschichte damit hast?
Ja, ich glaube auch, der Ruf in die Klinikschule war auch der Tatsache geschuldet, dass ich selbst lange im Krankenhaus war. Genau diesen Punkt habe ich eben gar nicht genannt. Dieses tiefe Gefühl in mir, dass dieses Klientel in einer Klinikschule genau mein Ding ist. Mein Ding klingt jetzt doof, aber du weißt, was ich meine.
Nee,
Es ist
ja, ich
genau
weiß, was du
meins.
meinst.
Du glaubst nicht, wie viele Menschen gerade jetzt auch aus Familie und Freundeskreis mich fragten, oh je, Judith, bist du sicher, dass du da die Richtige für bist? Du bist doch so empfindsam. Und ich wusste immer, doch, das ist genau meins. Wer weiß denn besser, wie es sich anfühlt, lange Zeit in der Klinik zu sein, wie jemand, der selbst lange Zeit in der Klinik war? Und obwohl ich das mit meinen Schülerinnen und Schülern nie kommuniziert habe, konnte ich mich trotzdem umso besser in sie hineinversetzen. Es sind auch Themen, die mich tatsächlich sehr, sehr, sehr stark interessieren. Das psychologische, aber auch orthopädische Thema, Reha-Sport, Yoga-Lehrende, da kommen wir später ja bestimmt noch zu. Das hat sich auch immer als Interesse durch mein Leben gezogen. Ich habe mir immer Zeitschriften gekauft zu diesen Themen und habe das immer gelesen und habe auch ab und zu mal gedacht, im nächsten Leben werde ich Physiotherapeutin oder Psychologin oder ja, was in die Richtung. Und letzten Endes bin ich jetzt an einem Punkt in meinem beruflichen Leben angekommen, wo ich das alles verbinden kann, wo ich will es nicht sagen, ich war ein bisschen Psychologin, um Gottes Willen. In der Klinikschule sind wir keine Therapeutinnen oder Therapeuten, sondern immer noch Lehrkräfte. Und trotzdem, trotz dieser strikten Trennung, die sein muss, behaupte ich, dass aber schon eine starke Empathiefähigkeit vonnöten ist, sich in diese jungen Menschen hineinzuversetzen.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, was du damit meinst, dass das genau dein Ding ist. Ich hatte auch als Lehrerin immer das Gefühl, ich bin irgendwie die für die Underdogs. Also
Genau, ja.
ich sympathisiere total mit dem kleinen Freak in der Klasse oder
Genau.
mit dem, der untergebuttert wird oder der halt nicht so cool ist, wo ich aber weiß, der hat das Potenzial, ein mega cooler Erwachsener zu werden.
Genau.
So ein total kultiger Typ irgendwie, ne? Oder Mädel. Und ja, die nicht so offensichtlich es ganz leicht haben, Sozialkontakte zu knüpfen und dann in der total beliebten Bubble der Klasse mitzuschwingen, sondern die irgendwie ein bisschen anders waren und vielleicht auch deswegen ein bisschen unterschätzt wurden. Und mich für die stark zu machen, daraus rührt dann letztlich auch meine Motivation, da diese Beratungslehrerausbildung zu machen, weil ich immer das Gefühl hatte, das spricht einen Teil, vielleicht auch einen verletzten Teil von mir an, von meinem inneren Kind, von meiner Jugendlichen, die es auch nicht so leicht hatte, weil sie übergewichtig war und auch nicht irgendwie die coolste in der Klasse. Und diesen Kindern besonders sie zu sehen und sie zu stärken, heilt auch in mir was aus meiner Kindheit, was ich dann halt damals als Defizit erlebt habe, dass ich halt irgendwie nicht bei den coolsten rumhing und irgendwie auch Komplexe hatte. Und ich habe gemerkt, dass ich das auch in meiner eigenen beruflichen Laufbahn immer wieder reproduziere und letztlich auch meine Arbeit mit Lehrkräften heute. Lehrkräfte, die sich anders fühlen, unverstanden fühlen, nicht gesehen fühlen, im Kollegium als das Alien fühlen. Auch das ist im Grunde so eine Reproduktion dessen, dass ich das auch erlebt habe und dass ich diese Wunde auch immer noch in mir habe und dass das aber auch zur Heilung beiträgt und mich irgendwie befriedet. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht ähnlich ist, aber so erlebe ich das, dass auch meine Arbeit jetzt irgendwie noch Heilung ist von Wunden, die ich in meinem Leben gesammelt habe und die auch weiter noch heilen dürfen.
Ja, und es ist ein innerer Antrieb, ne? Die intrinsische Motivation für unseren Beruf. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, und ich habe da so jetzt noch nie bewusst drüber nachgedacht, gehe aber oder wage mal die These zu äußern, dass bei den meisten Menschen die Wunden oder die Schattenseiten des inneren Kindes der Antrieb sind, den Weg zu gehen, den man wählt. Also beruflich, aber auch in Beziehungsfragen, in Entscheidungen fürs ganze Leben. Ja, wir sind ja geprägt von unseren Sonnenseiten und Schattenseiten. Also da ist bei mir die Leidenschaft für Englisch oder unsere, ne, wir beide, unsere Zeit in Liverpool und zugleich dieses Bedürfnis, die Außenseiter abzuholen, auch im Sport. Mein Sportunterricht war grauenhaft. Mein Selbstbewusstsein war gegen null, was Sport angeht. Und vor ein paar Jahren noch hätte ich nie gedacht, dass ich Yogalehrerin überhaupt darüber nachdenken dürfte, Yogalehrerin zu sein. Weil viel zu klein und ungelenk und pummelig und was weiß ich. Das hat mich damals auch angetrieben, die Weiterbildung für Sport zu machen. Jetzt mal abgesehen davon, dass es ein drittes Fach ist ohne Korrekturen. Aber das war nicht der Hauptmotivator, sondern gerade diejenigen im Sportunterricht abzuholen, die übergewichtig sind oder anatomische Fehlstellungen haben, leichte Behinderungen haben, die sich schlecht fühlen, die den Unterricht genauso hassen, wie ich ihn gehasst habe, also den Sportunterricht. Und die abzuholen und den Kindern zu zeigen, Bewegung tut gut. Und das ist das, was mich auch immer noch so ärgert, gerade auch im Schulsport. Die Kinder und Jugendlichen, die Einsen bekommen, das sind die, die auch im Leichtathletikverein sind, die Fußball spielen, die sowieso in ihrer Freizeit Sport machen. Warum haben wir denn das Fach Sport in der Schule? Damit Kinder und Jugendliche sich bewegen, um die Gesundheit eben zu erhalten oder überhaupt mal wieder herzustellen. Und durch unseren Sportunterricht erreichen wir aber nicht die, die keinen Sport machen, die zockend vom Fernseher sitzen oder vom Computer und Chipstüten in sich reinstapeln und damit ihr Loch im Selbstbewusstsein zu stopfen versuchen. Und ja, also dieses Helfer-Syndrom, da hattest du eine sehr schöne Folge zu, da fühlte ich mich auch sehr abgeholt. Ich glaube, das schlägt in vielen Lehrerherzen. Und es ist ja auch gut so.
Das erinnert mich gerade, wo du über Sportunterricht sprichst. Es gibt so ein Online-Magazin, das heißt Krautreporter. Und die haben vor ein paar Monaten eine Reportage gemacht über Erlebnisse im Sportunterricht, also retrospektiv. Die haben unter Erwachsenen auf Social Media rumgefragt, wie habt ihr eigentlich Sportunterricht empfunden? Und da haben sich dann vielleicht auch besonders die gemeldet, für die das traumatisch war und die dann irgendwelche Anekdoten, also Negativanekdoten erzählt haben. Und da wurde dann auch so die Korrelation erstellt zwischen wer als Jugendlicher schlecht in Sport war, beziehungsweise auch im Sportunterricht diese Außenseiterfunktion hatte, da gibt es eine Korrelation mit als Erwachsener in Psychotherapie sein. Also weil, ne, das hat auch mit Mental Health zu tun und mit Außenseitertum und mit Selbstwert und irgendwie ist das so ein ganz verzahntes Ding. Das habe ich dann gesehen als so eine Sharing-Grafik. To everybody who failed in sports in middle school, how's your therapy going? So, und ja, es könnte schon fast sein, aber naja. Ich hatte auch so einen total feldwebelartigen Sportlehrer, der auch so Bodyshaming gemacht hat, weil ich halt dicker war, ne? Beim Liniensprint. Und oh je. Naja, okay. Ich will weg von dem Thema. Aber da ich dich hier sitzen habe und sicherlich viele die Ohren spitzen in Bezug auf Klinikschulen, möchte ich dich da einfach mal so ein paar Rahmenbedingungen abfragen, um einfach informierter zu sein. Du hast gerade gesagt, die Gruppen sind sehr heterogen. Also ich hätte schon mal gar nicht erwartet, dass man wirklich Gruppen unterrichtet, sondern ich dachte, dass man vielleicht individuell mit Schülern arbeitet. Aber also erstmal musst du uns erklären, welche Art von Erkrankungen gibt es denn in Schule für Kranke? Ich weiß, das war sowohl bei dir psychiatrischer Aufhänger als aber auch organische Erkrankungen, keine Ahnung, was so zu längeren Klinikaufenthalten dann führt. Weiß nicht, ob es dann auch noch Onkologie war oder musst du uns alles mal erklären. Mhm. Und dann möchte ich natürlich wissen, wie vollzieht sich denn Unterricht in der Schule für Kranke? Und gibt es da also du hast gerade schon gesagt, Korrekturen gibt es nicht. Also Leistungsüberprüfung scheint es nicht zu geben. Nimm uns doch mal mit in dein Leben als Kliniklehrerin. Wie kann ich es mir vorstellen?
Gerne. Es gibt unterschiedlichste Klinikschulen, angeknüpft an unterschiedlichste Stationen. Das heißt, eine onkologische Station haben wir hier nicht. Deswegen hatten wir auch keine onkologischen Patientinnen und Patienten. Jede Klinik, die eine Kinder- und Jugendpsychiatrie hat, muss meines Wissens nach eine Klinikschule haben. Also man könnte jetzt keine Klinik gründen, eine KJP, Kinder- und Jugendpsychiatrie, eine KJP gründen, ohne auch eine Klinikschule mit ins Leben zu rufen. Das heißt, ich gehe zumindest mal davon aus, dass dann deutschlandweit die meisten Patientinnen und Patienten einer Klinikschule oder von Kinderkliniken dann an eine Kinder- und Jugendpsychiatrie angeschlossen sind. Die Regel ist, dass bei einem Klinikaufenthalt von mindestens 4 Wochen oder ab 4 Wochen eine Schulpflicht besteht. Mhm. Bedeutet, wenn sich jetzt Lieschen Müller den Arm bricht beim Boxsprung im Schulsport, um mal hier im Beispiel zu bleiben, dann wird sie natürlich keine Klinikschule besuchen. Es gibt Ausnahmefälle von somatischen Patienten, die auch bei uns in der Klinik dann mehr oder länger als 4 Wochen einen stationären Aufenthalt hatten. Das sind dann ganz komplizierte OPs, Brüche an Hüfte oder, also es ist ganz selten vorgekommen. Und diese Patientinnen und Patienten leben dann stationär im Krankenhaus. Die meisten, also geschätzt 98%, sind eben auf der KJP, auch stationär, die Älteren zumindest. Also ich sag mal, um in Schulklassen zu sprechen, so im Schnitt Klasse 8 bis Oberstufe. Das sind die stationär in der KJP untergebracht sind und dann eben mit psychischen Erkrankungen und psychosomatischen, es hängt ja nun mal zusammen, ist ja ganz eng miteinander verknüpft, Körper und Geist, die mit Depressionen in die Klinik kommen, mit Anorexie, also Magersucht oder Bulimie. Viele haben auch sogenannte dissoziative Störungen. Das bedeutet, dass zum Beispiel Patientinnen scheinbar Epilepsie aufweisen, auch epileptische Anfälle bekommen, ohne dass eine Epilepsie diagnostiziert werden kann. Und das ist dann dieses spannende Feld der Psychosomatik, wie eben, nehmen wir mal das Beispiel Schulstress, Druck in der Schule, somatische Störungen auslösen können, die aber keine somatische Diagnose mit sich bringen. Und das kann tatsächlich eine Ohnmacht sein, Epilepsie, Krampfanfälle, bis hin zu Lähmungen. Also die Psyche ist so stark, dass sie ich bleibe jetzt bei diesem plakativen Beispiel, und das ist, so plakativ ist das noch nicht mal. Wir hatten, oder ich habe einige solcher Schülerinnen oder Patientinnen und Patienten erlebt, dass Druck im Regelschulsystem die Kinder so krank macht, dass sie nicht nur in Anführungszeichen diese typischen Beschwerden haben, wie wir sie alle kennen, Magen, Darm, Kopfschmerzen, Migräne, sondern dass sie humpeln oder gar nicht mehr gehen können und im Rollstuhl in die Klinik kommen. obwohl sie eigentlich gehen können. Also das ist dieser unfassbar spannende Schutzmechanismus unseres menschlichen Körpers, wo der Körper sagt, stopp, ne? Ich ziehe dir jetzt die Füße unter dem Körper weg. Wie bei mir damals, so kann das eben sich auch in solchen dissoziativen Störungen äußern. Und die jüngeren Patientinnen und Patienten, sprich Grundschüler bis Klasse 7, um im Schuljargon zu sprechen, die sind dann eben in einer Tagesklinik untergebracht. Die werden morgens mit dem Taxi gebracht und nachmittags gegen 4 wieder nach Hause gefahren, einfach weil sie zu jung sind, um sie aus dem familiären Umfeld zu reisen. Und beide, sowohl die Patientengruppe der Psychosomatik oder psychosomatischen Station als auch die tagesklinischen Patientinnen und Patienten, die kommen dann morgens in die Schule und da ist es dann auch verboten, in Puschen zu kommen und Jogginghose. Also so, das ist wirklich eine Ablenkung vom Klinikalltag auch darstellt. Das ist das Wertvolle, das Schöne für die Patientinnen und Patienten, dass es eine Ablenkung von der Krankheit ist, vom Klinikaufenthalt und dass sie ein bisschen Normalität haben in der Klinik. Dann ist es so, dass die Gruppen deswegen klein sind. Zum einen gibt es gar nicht so viele Patientinnen und Patienten auf Station, dass man da mehrere Klassen mit 30 Schülern füllen könnte. Es ist unabdingbar, die anstatt eine große Klasse mehrere kleine zu haben, um eben auf die Bedürfnisse einzugehen. Also im Endeffekt ist die Klinikschule für mich die Schule gewesen, die ich mir backen würde, wenn ich sie mit so Förmchen backen könnte. Ja? Kleine Gruppen, eine Lehrkraft auf bis zu, es variiert da stark auch in anderen Klinikschulen, auf bis zu 7 Lernende. Manchmal sitzt auch nur eine Person da oder 2, je nachdem. Die Therapie geht immer vor, die Gesundheit geht vor. Das heißt, wenn vormittags Einzeltherapie war, Gruppentherapie oder keine Ahnung, tiergestützte Therapie, dann geht das einfach vor und das ist dann so. Und dann kommen die Schülerinnen und Schüler in den Raum. Meistens haben wir gemeinsam im Plenum begonnen, einfach für das Zusammengehörigkeitsgefühl. Dann hat jeder seine Sachen aus einer Kiste geholt. Die Schulsachen bleiben im Klassenraum. Die werden nicht mit aus dem
Also die
genommen.
Bringen ihre eigenen Schulsachen mit und genau, ihr Lehrwerk.
Die haben ihren Schulranzen dabei, räumen ihn bei uns aus, wird in Kisten gelegt, die werden mit Namen beschriftet. Ich merke gerade, ich rede immer noch in der Präsenzform. Es ist aber der Leidenschaft auch geduldet, die ich in dieser Schulform hatte. Und wir Lehrkräfte an Klinikschulen kommunizieren mit Lehrkräften an den Heimatschulen, tauschen uns aus. Wir bekommen dann Wochenpläne zugeschickt, Arbeitsblätter. Und da merkt man dann auch sehr schnell, es gibt dann Lehrkräfte an den Heimatschulen, die geben sich große Mühe, wo wir nicht hinterherlaufen mussten. Und es gibt welche, die geben sich so gut wie gar keine Mühe und melden sich nicht. Und das möchte ich hier mal ganz, ganz bewusst deutlich sagen. Liebe Lehrkräfte an den Heimatschulen, wenn ihr euch bei euren Schülerinnen und Schülern, die derzeit in der Klinik sind, euch nicht meldet, das macht ganz viel im negativen Sinne mit diesen Kindern. Da habe ich ganz viel Trostarbeit leisten müssen im Sinne von, nein, du bist nicht vergessen. Nein, du bist deiner Klassenlehrerin nicht egal. Was dann aber auch oft eine Notlüge war, weil ich bei manchen Lehrkräften das Gefühl hatte, die sind denen egal. Und das ist nur mal so am Rande, das ist ganz, ganz schlimm. Also im Idealfall und größtenteils herrscht ein reger Austausch zwischen dem Lehrpersonal der Klinikschulen und dem Lehrpersonal der Heimatschulen. Und dann arbeiten die Lernenden ganz individuell an ihrem Thema. Das heißt, ich hatte dann im Schnitt, ich muss dazu sagen, ich habe einen sehr kleinen Raum gehabt. Ich hatte meistens 5 Schülerinnen und Schüler im Raum. Einen aus der Klasse 8, einen aus der 12, eine aus der 10. Förderschule, Gymnasium, jetzt mal ganz überspitzt. Natürlich hat unsere Schule versucht, die Gruppen auch möglichst leistungshomogen zusammenzusetzen. Also was die Schulformen angeht und die Jahrgangsstufen, das schon. Und trotzdem herrscht eine große Heterogenität, wie in Regelklassen ja auch. Ja, und dann sitzen die dort und in meinem Fall kann ich eigentlich nur schwärmen, dass die meiste Zeit ganz toll gearbeitet haben. Natürlich hast du auch Querschläger, wie immer. Aber Diejenigen, die da quergeschossen haben und ausgetickt sind und laut waren und gebrüllt und geschimpft haben und auch mich beschimpft haben, das sind dann eben die, wo ich mir die Zeit nehmen konnte, zu sagen, okay, komm, wir setzen uns jetzt mal kurz auf den Flur oder du gehst erstmal eine Runde über den Schulhof, bis du dich beruhigt hast, dann kommst du wieder rein, dann setzen wir uns auf den Flur und dann frage ich, was ist denn los? Was ist passiert? Was brauchst du jetzt? Und diese Möglichkeit haben wir in Regelschulen nicht. Und auch, ich bin da auch mit Schülerinnen rausgegangen, habe gefragt, hör mal, ich habe das Gefühl, dass dich irgendwas stark belastet. Was brauchst du jetzt? Was kann ich tun? Ist aber in so einer riesigen Gruppe schwieriger als in einer kleinen
Ja, klar.
Gruppe, ne? Und das ist etwas, was mich an der Regelschule auch belastet hat. Es gibt immer mehr Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen mit großen Belastungen und ich hatte nie das Gefühl, für alle da sein zu können. Und das habe ich mit nach Hause genommen an der Regelschule. Also an der Regelschule war es für mich manchmal unerträglich, die wenigen, vergleichsweise wenigen Schülerinnen und Schüler abzuholen, die sichtlich psychische Probleme haben. Und das habe ich mit nach Hause genommen. Und an der Klinikschule ist es so, dass ich weiß, die sind hier in guten Händen. Und wenn es mal gar nicht mehr ging, dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, geh am besten hoch auf Station. Und ich habe dann angerufen und dann sind die auf Station gegangen. Ein sehr enger Kontakt immer zwischen Lehrkräften und Therapeutinnen, Therapeuten und Mitarbeitern auf Station. Und da habe ich es geschafft, nach Hause zu gehen und die Tür zuzuziehen. Und diese Sorge, die meine Familie, Freunde hatten, ob du wohl damit klarkommst, die erwies sich als völlig unbegründet, weil ich eben die Tür zumachen konnte zu Hause und dann Feierabend hatte. Und was du eben angesprochen hast, Korrekturen. Es gibt viele Klinikschulen, wo auch ganz normal Klassenarbeiten geschrieben werden. Die gibt es auch. Das heißt, ich war jetzt an einer Schule, wo zwar Klassenarbeiten schon mal geschrieben wurden, aber die haben wir dann an die per Post oder auch als eingescannte Datei an die Heimatschule zurückgeschickt, sodass dann der Englischlehrer die Englischklassenarbeit korrigiert und nicht
Ah,
ich.
alles klar. Okay,
Das war
also
bei uns der Fall.
Wenn die Klasse, wie nennt ihr das, Heimatklasse? Also die Klasse, ne, die an der normalen Schule, Unterricht hat, wenn die eine Arbeit schreiben, dann wird die Arbeit vom Fachlehrer auch an die Schule für Kranke gemailt und dann wird die dort
Ja.
geschrieben. Okay, und wieder
Ja,
zurückgeschickt.
genau.
Okay.
Und auch da ging die Gesundheit immer vor. Also es war nicht die Normalität, dass die Kinder die Klassenarbeiten und Tests alle mitschreiben. Und wenn die Anfrage kam oder wenn es wichtig war für eine Versetzung, fürs Abitur, dann haben wir immer erst mit den Jugendlichen gesprochen, mit den Patientinnen und Patienten und dann natürlich immer Rücksprache gehalten mit der Therapeutin oder den Therapeuten. Und diejenigen, also die auf therapeutischer Ebene wurde dann entschieden, ob dieses Kind oder der Teenager diese Klassenarbeit überhaupt mitschreiben darf. Gesundheit ging immer vor. Und deswegen habe ich mich natürlich da so wohl gefühlt, weil es keinen Leistungs... Doch, der Leistungsdruck, den gab es, der wurde mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, weil es keinen Leistungsdruck gab, aber der ist schnell in den Hintergrund gerückt. Mehr oder weniger schnell, je nach Krankheitsbild, ne? Die meisten Schülerinnen und Schüler haben bei uns wieder die Freude am Lernen wiedergefunden, viele sogar zum ersten Mal erfahren. Das äußern die auch, das erzählen die dann. Und wir haben so ein Abschiedsbuch und da haben ganz viele reingeschrieben. Schule hat mir zum ersten Mal Spaß gemacht. Ich bin zum ersten Mal gerne in die Schule gegangen. Deswegen war das so erfüllend für mich.
Ich merke, wie ich feuchte Augen kriege, wenn du darüber
Ja.
redest. Ja, es ist schon echt
Schön.
berührend, ne?
Ja.
Arbeiten die an allen Fächern oder ist das dann nur Hauptfächer, damit das Gröbste nicht unter den Tisch fällt? Oder müssen die dann auch in Physik und Bio ihre Arbeitsblätter machen?
Hauptsächlich Hauptfächer. Also ich war jetzt für Sekundarstufe 1 und 2 eingeteilt. Ich habe im ersten Halbjahr auch ein bisschen ausgeholfen noch bei den Kleinen in der Grundschule, habe da auch einen Einblick bekommen. Bei denen ist es ja eh hauptsächlich, also die haben ja nicht diese Haupt- und Nebenfächer wie in den weiterführenden Schulen, aber auch in den weiterführenden Klassenstufen lag der oder liegt der Schwerpunkt natürlich auf den Hauptfächern. Aber auf Wunsch, ich habe immer gefragt, gibt es Fächer, Nebenfächer, die dir viel bedeuten, die du gerne auch weitermachen möchtest? Mhm. Und dann habe ich dann eben Biologieaufgaben angefordert. Mhm. Ja, und auch da in dem engen Kontakt mit den Lehrkräften der Heimatschule haben wir sehr schnell gemerkt, wo, wie sagt man so schön, daher weht der Wind, ne? Mhm. Also wenn ein Kind mit einem hohen Leistungsdruck in die Klinik kommt und wir dann von den noch nicht mal nur Klassenleitungen, sondern von verschiedensten Lehrkräften für ein und dasselbe Kind so viele Aufgaben bekommen wie für die anderen zusammen, dann bestand unsere Arbeit darin, den Lehrkräften der Heimatschule klarzumachen, hallo, Ihre Schülerin ist krank. Sie ist in einem Krankenhaus. Hm. Sie hat hier nicht so viele Unterrichtsstunden wie in der Heimatschule. Und die Gesundheit geht vor. Das ist das, was mich tatsächlich da als einziges in Anführungszeichen belastet hat, wo ich oft Richtung Verzweiflung dann auch ging oder Verzweiflung nochmal gespürt habe, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man dieses Kind jetzt so zuballern mit Aufgaben? Mhm. Zum Glück die Minderheit.
Wie kann ich mir genau deine Rolle, also klar, die Rolle ist vor allen Dingen ja auch in der Beziehungsarbeit und in der vielen Kommunikation und auch so ein bisschen als Seelenstreichler, der aber natürlich gleichzeitig Lehrperson ist. Aber wie kann ich es mir fachlich vorstellen? Weil du kriegst ja den Unterricht, also die Inhalte und die Wochenpläne dann von den Heimatschulen. Das heißt, du hast selber, hast du eine Vorbereitung und du hast ja ganz viel fachfremdes Material dann auf dem Tisch, ne? Wie ist das, die Fächergrenzen werden ja total aufgesprengt für dich und du bist dann Erklärerin auch für plötzlich Mathe oder weiß ich nicht?
Ach so, ja, da haben wir das aufgeteilt. Also ich war nicht als Einzige für die Sekundarstufen 1 und 2 zuständig, sondern da gab es immer mindestens einen Kollegen, eine Kollegin, stellenweise auch zwei. Der Stundenplan wurde dann so gelegt, dass wir alle Schülerinnen und Schüler der KJP quasi oder alle Patientinnen und Patienten der KJP auch als Schülerinnen und Schüler hatten. Und die hatten dann in den ersten beiden Stunden bei meinem Kollegen Mathe, Physik, Politikwissenschaften und in der dritten und vierten Stunde bei mir dann Englisch und Deutsch hauptsächlich. Mhm. Also wir haben schon fachspezifisch unterrichtet. Und die Vorbereitung besteht dann darin, mein ganzes Schulmaterial, was ich in 10 Jahren angesammelt habe, habe ich dann aus meinem alten Büro im Haus mit in die Klinikschule genommen. Lehrerraumsystem, Gold wert, hatte ich vorher leider nie oder in den Genuss kam ich nie. Wenn dann eben eine Schülerin aus der 12 den Faust durchnimmt, dann musste ich nur in meinen Ordner greifen und konnte dann zusätzlich noch Material reingeben oder einfach aus meinem Fundus schöpfen. Und das haben die sehr, sehr gerne angenommen auch und sehr dankbar. Jetzt war ich allerdings auch noch eingeteilt auf einer anderen Station, die nennt sich die Kinderinsel. Das ist eine Station oder streng genommen sogar zwei Stationen für mehrfach schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche, die dauerhaft auf dieser Intensivstation leben.
Okay.
Mehrfach schwerstbehindert bedeutet von mehr oder weniger Wachkoma-Patientinnen und Patienten bis hin zu Kindern, die vielleicht in den ersten Jahren noch eigenständig sitzen können für eine kurze Zeit. Ansonsten aber sind die auch alle auf Rollstuhl oder so eine Art Liegestuhl angewiesen. Und manche können ihre Arme und Hände bewegen und haben eine grundlegende Grobmotorik, um Dinge zu greifen. Die meisten sind aber dann quasi wie querschnittsgelähmt, um es jetzt mal einfach auszudrücken, und können zum Beispiel nur mit ihren Augen kommunizieren.
Okay.
Mit den Augenbrauen zweimal nach oben wippen ist ja und die Augen zusammenkneifen ist nein. Mhm. Und bei diesen Kindern war ich von Anfang an eingesetzt und das war meine absolute Leidenschaft.
Ja.
Also das, da bin ich völlig drin aufgegangen, was ich jetzt nie wusste, dass ich so gut und gerne mit behinderten Menschen arbeite. Ach so, genau. Und die sind auch alle dauerbeatmet. Also die haben alle ein Tracheostoma und können eben nicht sprechen. Die können
Okay.
vielleicht lautieren im Sinne von Geräusche erzeugen, aber ganz selten. Also ganz subtile Kommunikation.
Okay. Ich frage mich als Außenstehende dann natürlich, warum werden die Kinder beschult? Ich weiß nicht, ob das eine total ignorante Frage ist.
Nein.
Und in welcher Form findet das statt?
Das ist eine sehr gute Frage, Isabel, denn die Frage stellen sich viele. Es geht darum, diesen Kindern und Jugendlichen möglichst viel Normalität zu geben. Und auch da Ablenkung vom Klinikalltag. Und sie sind ja alle hospitalisiert. Viele kennen es nicht anders. Viele sind ihr Leben lang im Krankenhaus gewesen. Bei manchen sind es auch degenerative Erkrankungen, dass sie bis zum 15. Lebensjahr völlig gesund sind und dann plötzlich in eine degenerative Erkrankung gekommen und dann in so eine Klinik oder auf so eine Station kommen. Das heißt, die haben Lesen und Schreiben in Anführungszeichen gelernt oder lernen immer noch, rechnen. Und das war dann der Aspekt, wo ich mich fachlich überfordert gefühlt habe, völlig überfordert gefühlt habe, weil ich eben keine förderschulpädagogische Ausbildung habe. Oder kein Studium. Und auch ein Grundschulstudium hätte mir hier sehr geholfen. Aber ich bin mir sicher, was hier das Wichtigste ist, ist eben auch das Zwischenmenschliche, die Empathie. Und ja, abgesehen davon, dass die einige von denen wirklich lesen, also Wörter oder kurze Sätze lesen können und auch Kopf rechnen können, Plus und Minus, einen kleinen Zahlenraum, bis 20, 30 vielleicht, ist für die einfach die Ablenkung wichtig. Also die Bindung zwischen Lernenden und Lehrenden in der Klinikschule sind auf jeden Fall schon mal intensiver und enger als in der Regelschule, auch wenn es eine hohe Fluktuation ist und die im Schnitt 2, 3 Monate bleiben. Und die Bindung zwischen den Kinderinselkindern und mir war noch mal viel, viel, viel intensiver und stärker, aber auch umso erfüllender. Also wunderschöne Tätigkeit und geprägt von Ritualen, um Sicherheit zu geben. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Begrüßungslied komponiert. Nicht, dass ich da jetzt gut wäre, aber dieses Lied kam, glaube ich, immer gut an. Und dann geht es um Rituale, Wochentag benennen. Die können ja nicht sprechen. Wie mache ich das also? Ich halte laminierte Wörter hoch. Symbole, welches Wetter haben wir? Und dann richten die Kinder eben ihre Augen auf die Karte. Manche können auch greifen und die nehmen. Und dann herausfinden, ist das jetzt viel zu einfach für die? Fühlen die sich jetzt gerade mit Verlaub verarscht? Oder denken, oder kommt das überhaupt bei dem Kind an? Wachkoma-Patient. Aber selbst da, ich bin da, das Kind hört meine Stimme, ich halte die Hand, da ist jemand. Manche Kinder sind blind, sehen kaum was, aber dafür ist das Gehör umso besser ausgeprägt. Und insofern habe ich sehr viel gesungen, musiziert mit den Kindern und Jugendlichen und Geschichten vorgelesen, Gedichte, basale Stimulation, also Massagen, Fühlen, verschiedene Materialien aus dem echten Leben in Anführungszeichen reingeholt. Schnee, Blätter im Herbst, Blüten im Sommer und dann möglichst alle Sinneseindrücke ansprechen. Riechen, fühlen, schmecken im Idealfall. Mit einer engen Zusammenarbeit von den Heilpädagoginnen und mir. Ich habe auch an Logopädie mit angeboten. Also es war wunderschön. Sehr, sehr ganzheitlich alles.
Oh, in mir steigen die
Die
ganze
Himmel
Zeit die
des Mutes
Tränen auf.
auch.
Ich bin so ein rührseliger Mensch. Und was hat das mit dir gemacht? Ziehst
Erfüllung
du
pur.
dir
Es
die,
war
ja, ziehst du dir die Schicksale nicht total rein?
auch, also ich habe auch Schülerinnen und Schüler verloren in den Jahren. Das gehört dazu, auf der Kinderinsel jetzt, ja. Es gehört dazu. Ich habe einen intensiven Umgang mit dem Sterben und dem Tod gelernt. Privat auch, aber da noch mehr. Und mein eigenes Leben, meine eigene Gesundheit und die Tatsache, also mehr schätzen gelernt, als ich es eh schon versuche immer zu tun, dankbar zu sein jeden Tag für alles, was Gutes da ist. Aber auch die Tatsache, also ich habe mir oft gedacht, okay, ich kann jetzt gleich ins Auto steigen und nach Hause fahren und gehe draußen spazieren. Gut, wir sind auch rausgegangen, aber ich kann hier diesen Hügel verlassen. Ich fahre heute Abend auf ein Konzert, das wirst du nie erleben. Wobei es dort auch Patientinnen und Patienten gibt, die gesund genug sind, dass sie mal einen Zoobesuch machen oder sogar auf ein Konzert fahren. Also das auch. Aber ja, ich glaube, eine Demut und eine Ehrfurcht vor dem Leben, das habe ich da total zu schätzen gelernt. Und was ich mitgenommen habe, ist Spontanität und Flexibilität. Kein Tag ist planbar dort. Also weder auf der Kinderinsel, da schon gar nicht, noch in der Klinikschule. Oder kam morgens zur Arbeit und habe mich überraschen lassen, was der Tag heute bringt. Und deswegen war es auch nie langweilig. Nie. Und das Gefühl für diese Kinder, auch wenn sie verstorben sind, für die Kinder auf der Kinderinsel da gewesen zu sein und denen Lebenszeit geschenkt zu haben, das hat die Trauer und manchmal auch Verzweiflung komplett überwogen.
Und trotzdem war es für dich irgendwann an der Zeit, weiterzuziehen?
Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Ich hatte endlich einen Feierabend. Ich hatte Zeit. Ich hätte so vieles machen können, ob es endlich mal der Fensterputz im Haus ist, was ich dann auch ab und zu mal gemacht habe, aber oder stundenlang Kaffeeklatsch mit Freundinnen. Was habe ich gemacht, als ich in der Klinikschule war? Ich habe erstmal eine Yogalehrerausbildung gemacht und eine B-Lizenz für Reha-Sport und es kam immer mehr hinzu. Und anstatt mich zurückzulehnen und endlich mal zu entspannen, habe ich Ausbildungen gemacht, habe mich 2019 dann, also 2018 habe ich in der Klinikschule angefangen, 2019 nebenberuflich selbstständig gemacht. Ich hatte vorher schon Fitnessstudio-Kurse gegeben, aber wirklich beim Finanzamt dann mich als nebenberuflich Selbstständige angemeldet, habe Yoga-Kurse gegeben, habe mir Räume angemietet, irgendwann gab es eine Webseite und habe Step by Step, ohne das wirklich geplant zu haben, das ist einfach aus Leidenschaft erwachsen, Step by Step mir ein Business aufgebaut und irgendwann kam dann dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, diese Leidenschaft, wo ich Jahre vorher immer dachte, Selbstständigkeit, geh fort, ich damit um Gottes Willen, böse. Und dann war da plötzlich diese Sehnsucht und die habe ich zur Seite geschoben, weil ich dachte, nein, Selbstständigkeit, gar nicht gut, ist gefährlich. quasi die Stimmen von außen dann im Kopf gehabt. Aber diese Sehnsucht wurde immer größer und, naja gut, wissen wir ja alle, das kann man nicht zur Seite schieben, zumindest nicht dauerhaft, diese inneren Stimmen. Und auch das macht ja wieder krank, ne, wenn man so Dinge einfach erdrückt und in Schubladen steckt und die zuknallt. Aber das Unterbewusstsein ist eben mächtig und die Sehnsucht wurde immer größer und größer. Und da habe ich letzten Endes dann nachgegeben und bin letztes Jahr in die volle Selbstständigkeit gegangen, was ich nie gedacht hätte noch vor 2 Jahren. Nie.
Ich kann mich an die E-Mails erinnern. Ah, ich bin noch nicht so weit, dass ich ich habe mit Selbstständigkeit, aber ach nee. Nee, also ich bin innerlich noch nicht. Nee. Genau, ich weiß es noch. Genau, aber gleichzeitig, um das einmal formal kurz aufzurollen, den Cut mit dem Beamtentum, den hattest du aber ja schon beim Wechsel in die Klinikschule, richtig? Denn du hast ja das Beamtentum im Grunde gekündigt und dann da einen privatwirtschaftlichen Vertrag begonnen, oder?
Nein, ich hatte... Ich glaube, ich war eine von ganz wenigen, die den Luxus genießen durfte, den augenscheinlichen Luxus, den Beamtenstatus ruhen zu lassen. Okay. Weil die damalige Schulleitung absolut sicher war, dass es eine falsche Entscheidung ist. Und die war sich auch absolut sicher, dass ich wieder zurückkomme. Also jetzt nicht im boshaften Sinne. Ne? Die alte Schulleitung hat sich darum gekümmert oder hat mir den Tipp gegeben, einen Antrag auf Urlaub in besonderen Fällen zu stellen. Und soweit ich weiß, wird das ganz selten gemacht. Und ich habe dann mit offenen Karten auch gespielt, habe von meiner Erkrankung erzählt und dass ich so nicht weitermachen kann durch diese Korrelation von Stress und Druck und Krankheitsschüben. Und tatsächlich wurde mir ein 15-jähriger Urlaub gewährt. Das heißt, der Beamtenstatus war immer in der Schublade. Und ganz ehrlich, jeder hat zu mir gesagt, das ist doch toll, dann kannst du wieder zurück in die Schule, wenn es dir nicht gefällt in der Klinikschule. Oder wenn du irgendwann Sehnsucht hast. Und das wurde mir sehr, sehr oft gesagt. Und jedes Mal, wenn es jemand aussprach, das hat in mir ganz viel, also im negativen Sinne, ganz viel. Also für mich war absolut klar, dass ich nicht zurückgehe in diese große Schule, in das große Schulsystem, obwohl ich mich sehr wohl gefühlt habe an der Schule an sich. Das war für mich absolut klar. Und deswegen war dieser Beamtenstatus in der Schublade was Lästiges für mich, muss ich ganz offen sagen. Denn Beamtenstatus war für mich immer der goldene Käfig. In Verbindung mit meiner Erkrankung, super toll, um dann auch Wochen oder Monate lang krank feiern zu können. Aber mir war auch klar, also ein behandelnder Arzt sagte, sind Sie denn verrückt? Ich weiß nicht, ob er es in dem Wortlaut sagte, aber das meinte er. Mit Ihrer Krankheit aus dem Beamtenstatus zu gehen und die private Krankenversicherung aufzugeben und all die Annehmlichkeiten, die es eben mit sich bringt, ne, dann lange krank feiern zu können und weiterhin bezahlt zu werden, das können Sie doch nicht machen. Und ich habe zu ihm gesagt, doch, denn wenn ich meinem Herzen folge, werde ich nicht mehr solche Schübe haben und werde nicht mehr Wochen oder Monate lang außer Gefecht gesetzt sein. Und so war es dann auch. Ja, natürlich hatte das viele Vorzüge für meine Krankheit. Und so ist es ja bei vielen, ne? Also dann habe ich mich schon gefragt, möchte ich weiterhin in dem goldenen Käfig bleiben oder möchte ich es wagen, die Tür aufzumachen und wie so ein Vögelchen mit gestutzten Flügeln die ersten Flügelschläge wagen und dann wachsen und einfach gesund sein. Zumindest bei der Krankheit, wo ich gemerkt habe, dass ein authentisches Leben und Zufriedenheit und Glück diese Krankheit steuern im positiven Sinne. Den Beamtenstatus musste ich letzten Endes dann auch kündigen, als ich dann Bescheid gegeben habe, hier, ich musste jedes Jahr einen Antrag auf Verlängerung stellen.
Okay.
Bei der ADD. Das habe ich schon immer doof gefunden. Das habe ich mich immer so vorgedrückt und habe das so lange vor mir hergeschoben, dass von denen dann die Erinnerung kam, hier, denken Sie bitte. Und sehr nette Mitarbeiter dort gehabt, ganz nette Menschen. Aber ich habe es immer vor mir hergeschoben. Also ihm musste ich dann auch Bescheid geben, ach übrigens, ich habe jetzt in der Klinikschule gekündigt und werde zum 1.7.2023 in die volle Selbstständigkeit gehen. Da sahen sie dann keine besonderen Gründe mehr, warum ich noch weiterhin, also ich sage es jetzt mal in meinen Worten, als Selbstständige, das passte denen gar nicht. Also ja, sie haben es blumig und nett formuliert und ich hatte dann noch gedacht, okay, dann kann ich jetzt hier endlich die Schere anlegen und die letzte Verknüpfung cutten. Das hat Spaß gemacht. Klingt bescheuert, oder?
Aber nee, das hat Spaß gemacht. Nein, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja, diese Kündigung dann einzureichen.
Ich glaube, du hast mir ein Foto per WhatsApp geschickt, wo dieser Briefumschlag war. So, yay!
Ja!
Das heißt, du hast da direkt zwei vertragliche Taue nochmal gekappt letztes Jahr. Okay,
ja.
Ich wusste gar nicht, okay, das lief dann unter so einer Art von Sonderurlaub. Also nicht so eine reguläre Beurlaubung, wo man ja in Nebentätigkeit dann nur mega wenig verdienen darf, sondern das war so eine Art von dauerhafter Sonderurlaub.
Okay. Genau. Und eine Versetzung ging halt nicht. Ich hätte ja per Abordnung an die Patientenschule gehen können. Mhm. Die waren alle zu weit entfernt von meinem Heimatort damals. Und eine Abordnung in ein anderes Bundesland, NRW, das machen die ja nicht mal einfach so. Das ist klar. Dafür musste ich eben schon meine Stelle kündigen am Gymnasium und den Beamtenstatus ruhen lassen.
Und jetzt wollen wir wissen, was du heute alles machst. Denn du hast ja so eine Mosaiktätigkeit, ne? Wir haben schon gehört, die Yogalehrerin ist dabei, aber auch andere Dinge. Und über eine Leidenschaft haben wir auch noch einen besonderen gemeinsamen Bekannten, sag ich mal, nämlich über deine Leidenschaft zum Schreiben. Und damals hast du mir gesagt, ach, melde dich mal bei dem und dem. Mit dem habe ich mal was gemacht für das Magazin Cicero in deiner Funktion als Kliniklehrerin. Das ist der liebe Oliver Uschmann, der hier auch schon in der Folge war. Grüße gehen raus an dich, Oliver. Ich bin mir sicher, du hörst diese Folge aus irgendwelchen Gründen. Genau. Und du hast mir gesagt, melde dich mal bei dem. Mit dem habe ich mal was für den Cicero gemacht. Und ich habe dem dann mein Buch geschickt, als das frisch raus war, 2019. Und das hat mir die Tür geöffnet, auch in Presseberichterstattung, weil Oliver hat dann im Cicero was über mich gemacht. Und das war das allererste, was über mich gemacht wurde, direkt im Cicero. Und das habe ich dir zu verdanken, dass diese Tür aufgestoßen wurde. Also, Schreiben und Journalismus ist mit dabei. Erzähl da mal bitte was drüber. Was machst du?
Sehr, sehr gerne. Ich kann das selbst noch nicht so ganz glauben, und fassen, aber ich bin tatsächlich als freie Journalistin tätig seit Januar 2022 und zwar bei dem Rockhard Magazin und bei dem Top-Magazin Siegen Wittgenstein. Das ist hier ein Lifestyle-Magazin aus der Region. Das hat sich irgendwie so ergeben, das eine durch den lieben Oliver, der schon immer mehr an mich geglaubt hat als ich selbst, der hat schon immer gefragt, möchtest du nicht mal, oder hier Judith, schreib doch mal Reviews für Musikalben. Ich kann dir da vielleicht was vermitteln bei Rockhard. Und ich habe ihm gesagt, nee, kann ich nicht, nein, nein. Und dann hat er es ganz geschickt gemacht und hat mir einfach erzählt, dass er irgendwie, ich glaube, 5 Alben rezensieren müsste und ob ich nicht was davon abnehmen könnte. Ungefähr. Und okay. Meine inneren Stimmen waren da sehr laut und riefen so, kannst du nicht? Nein, sag ab. Und zum Glück habe ich nicht abgesagt und habe dann überlegt, komm, mach doch einfach mal. Woher willst du wissen, dass du es nicht kannst, ne? Wenn du es nie gemacht hast? Und dann habe ich einfach mal gemacht. Und tatsächlich wurde diese Rezension dann auch gedruckt und dann kam so peu à peu mehr hinzu und dann hat Oliver mir wieder einen sehr lieb gemeinten Arschtritt verpasst, indem er mir dann ein Interview abgegeben hat, wo er auch keine Zeit für hatte. Lieber Oliver, die hattest du bestimmt. Ich gehe mal im Nachhinein davon aus, dass du mir einen Gefallen tun wolltest und sage herzlichen Dank an dieser Stelle. Auch da habe in mir alles geschrien, nein, nein, um Gottes Willen, Interview auf Englisch und dann auch noch mit dem Sohn von Max Cavalera und das geht doch gar nicht. Und ja, hat mir natürlich voll in die Hose gemacht und es war ein unfassbar tolles Interview dann mit Soulfly-Drummer Zion Cavalera und ja, so langsam wird das peu à peu ein bisschen mehr. Es ist jetzt noch nicht mal so, dass ich mich darum reiße, sondern ich gucke einfach, was kommt und wenn ein Album erscheint von einer Band, die ich liebe, frage ich an, hey, darf ich das rezensieren? Und das Interessante oder Witzige oder Makabre, kann man schon sagen, ist, dass ich erst danach angefangen habe, auch in Anführungszeichen ehrenamtlich für einen Blog, für einen Musikblog zu schreiben. Eigentlich macht man es andersrum. Man schreibt jahrelang für einen Blog und irgendwann kriegt man Fuß in die Tür eines Magazins. Und deswegen bin ich halt auch dem Rockhard unfassbar dankbar, dass die mir diese Chance gegeben haben, weil die hätten ja auch sagen können, nee, irgendwie erscheine ich da gute Arbeit abgeliefert zu haben, sonst wäre das ja irgendwann wieder zum Erliegen gekommen. Und das habe ich aber tatsächlich dem Oliver zu verdanken. Und bei dem Top-Magazin habe ich mich dann selbst beworben, ganz offiziell, weil ich einfach Lust hatte, über unsere Region hier oder über Lifestyle-Themen in unserer Region zu schreiben. Und das ist auch eine unfassbar schöne Zusammenarbeit, die mich total erfüllt. Genau.
Klasse. Und was gehört noch zu deiner heutigen zu deinem Berufsmosaik, wie ich es mal nennen möchte, dazu?
Also mein Ikigai, Yoga und Schreiben, das hat sich sehr bald herausgestellt, dass das mein Ikigai ist. meine beiden absoluten Leidenschaften. Aber ich bin tatsächlich auch, abgesehen von meiner Tätigkeit als Yoga-Lehrerin, bin ich auch noch im eher klassischen Sinne als Lehrkraft aktiv. Und zwar Unterricht oder in der Erwachsenenbildung. Ich unterrichte Integrationskurse für Geflüchtete und Migranten. Das ist halt für mich die perfekte Möglichkeit, weiterhin Lehrkraft zu sein, ein, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger regelmäßiges Einkommen zu haben, ist alles auf Honorarbasis. Mhm. Aber wir unterrichten immer im Team und teilen uns einen Kurs. Mit dieser Tätigkeit habe ich die Möglichkeit, wie momentan zum Beispiel 3 Vormittage die Woche zu unterrichten und ansonsten aber Zeit für Yoga und Schreiben zu haben. Mhm. Und das war eben vorher in der Klinikschule nicht mehr möglich. Also ich habe in der Klinikschule meinen Unterricht, mein Pensum reduziert, ein paar mehr Yogakurse gegeben, musste dann aber auch genau auflisten, was ich nebenberuflich alles mache. Und das hat mich dann schon wieder so eingeschränkt. Ja. Da fühlte ich mich in einer Zwangsjacke. Und jetzt bin ich eben selbstbestimmt und es fühlt sich gut an und ich kann mir das selbst einteilen. Ich habe meine 3 Vormittage, wo ich Integrationskurse gebe, sprich Deutsch unterrichte mit Abschluss B1-Niveau und dann gibt es noch den Orientierungskurs, quasi sinngemäß der Einbürgerungstest, die Vorbereitung auf diesen Test am Ende. Und das geht immer über 7 Monate und ist genauso erfüllen wie all die Lehrtätigkeiten, die ich vorher in anderen Schulen hatte. Eben jetzt in der Erwachsenenbildung, aber die Muster sind alle gleich. Die verschiedenen Lernmuster und Vermeidungstechniken und intrinsische, extrinsische Motivation ist genau gleich. Und es macht unfassbar viel Spaß und ist da auch erfüllend. Es sind auch wieder Thema, Stichwort in Anführungszeichen Außenseiter. Es sind auch wieder ganz vorsichtig jetzt ausgedrückt Menschen am Rande der Gesellschaft, die geflüchtet sind, die versuchen bei uns hier anzukommen, einen Anker und Halt suchen und den tatsächlich auch in diesen Integrationskursen finden. Und ja, ist auch mein Ding, wie ich so gerne sage.
Ja, ich sehe das auch gerade privat bei uns. Wer diesem Podcast folgt, der weiß, dass wir im Rahmen des Ukraine-Krieges auch Ukrainerinnen in dem Fall aufgenommen haben, die in unserem Haus leben seit 2 Jahren mittlerweile. Hat sich ja jetzt gerade gejährt, der Beginn des Ukraine-Krieges. Und kurz danach sind die bei uns eingezogen und leben auch noch bei uns. Und die machen genau diese Kurse. Und wir feiern immer zusammen, wenn sie dann A1 bestanden haben, A2 bestanden haben, die Schwester, die ist jetzt schon gerade so, geht es da um B1, das ist für sie ein riesiger Schritt und es ist so toll, auch ihre sprachlichen Fortschritte zu sehen und dann challenged sie uns immer so am Kaffeetisch, um uns diese deutschen Integrationswissenstests mal selber vorzulegen, ob wir die eigentlich bestehen. Das ist super, super schön und sehr, sehr witzig. Genau, und ich kann mir vorstellen, also ich weiß auch, was in deren Kursen so läuft, aber was auch da an Herausforderungen möglicherweise sind für die Lehrkräfte, denn da sitzt natürlich nicht eine homogene Gruppe an Ukrainern, sondern da sitzt der Syrer neben der Pakistani neben den Ukrainern und haben auch durchaus verschiedene kulturelle Backgrounds, was man dann merkt. Ja. Und dann merkt man auch, wie bestimmte kommunikative Missverständnisse manchmal hochkochen in der internen WhatsApp-Gruppe und so. Also da gibt's schon auch Challenges, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, das ist total erfüllend, dazu beizutragen, dass diese Menschen hier in unserer Gesellschaft Fuß fassen.
Und auch da frage ich mich immer oder sehr oft, welche Erfahrungen habt ihr wohl mit Schule gemacht? Denn es kann ja sein, dass sie auch, was heißt auch, dass sie schlimme Erfahrungen mit Schule gemacht haben, mit Unterricht und jetzt müssen sie wieder die Schulbank drücken. Mhm. Das triggert ja auch ganz viel. Also man merkt da schon, es sind die, die früher in der Schule gut waren und jetzt Übersetzer sind und kein Problem haben, eine neue Sprache zu lernen. Da sind aber auch welche, die einfach im Heimatland schon kaum oder keine Bildung genossen haben. Und die sind dann in einem Kurs so ungefähr. Das ist eine große Heterogenität, aber auch im beruflichen Hintergrund. Das sind dann auch Anwälte bei Notare oder Personen, die im Heimatland riesige Firmen geführt haben und jetzt dann da sitzen und am Akkusativ und Dativ verzweifeln. Meine Standardantwort ist, ja, Deutsch ist kompliziert. Ja, Deutsch ist schwer. Ich weiß, es tut mir auch leid.
So, jetzt haben wir deine bewegte Geschichte aus dem Lehrberuf, aber doch eigentlich gar nicht so richtig aus dem Lehrberuf heraus gehört. Denn das ist ja wirklich eine absolute Konstante. Und wenn man dich reden hört, dann hat man auch das Gefühl, das ist genau dein Ding, nur das Korsett öffentliches Schulsystem, das stimmte halt so gar nicht, ne? Und wir haben auch gehört, dass das auf deiner privaten Ebene auch von viel Leid und auch von privater Krankheit geprägt war. Und ich habe mich gefragt, wenn du heute nochmal mit dem Wissen von heute und auch der Reife von heute auf den Weg zurückschaust, gibt es eine Stelle, an der du die Weichen anders gestellt hättest, rückwirkend?
Die Frage habe ich mir oft gestellt. Auch diese Sinnfrage, habe ich umsonst studiert? War das alles umsonst? Nein, ich hätte es genauso wieder gemacht. Ich wäre niemals dort, wo ich jetzt bin, wenn ich den Weg so nicht gegangen wäre. Das ist bei uns allen so. Aber was ich geändert hätte, ich hätte nicht so lange ausgehalten. Aushalten, weitermachen, runterschlucken, tapfer sein, funktionieren. Das hätte ich nicht so lange durchgezogen. Da hätte ich viel früher die Notbremse gezogen und nach Alternativen zum Lehrerberuf habe ich schon immer gegoogelt, also immer relativ früh schon gegoogelt. Das war natürlich jetzt Schicksal, dass diese E-Mail da 2016 reinflatterte und der Schalter sich da erst umlegte. Aber ich hätte alles ein bisschen zeitiger gemacht. Ich hätte mehr auf meinen Bauch gehört, mehr auf die Intuition und ich hätte mehr auf die Gesundheit geachtet.
Und wenn wir das jetzt verwandeln in deine 2 Cents, deinen Ratschlag an alle Hörerinnen und Hörer, wäre das das, was du gerne mitgeben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Hört auf, auszuhalten. Hört auf, zu funktionieren, solange wie es irgendwie geht. Lauscht auf die Körpersignale. Unser Körper ist da einfach ein Wunderwerk. Der will uns nicht wehtun und schaden. Der will Aufmerksamkeit erhaschen. Und ja, hört auf, euch zu quälen. Das Leben ist einfach zu kurz für später. Ist auch vielleicht ein abgelutschtes Mantra, was mir aber sehr geholfen hat. Das Leben ist zu kurz für später. Meine Schwägerin ist an Krebs gestorben. Mein Jahrgang. Da hatte ich mich schon entschieden, zu kündigen und in die Klinikschule zu wechseln, als sie ihre Diagnose bekam. Das war für mich dann einfach nochmal eine Riesenbestätigung. Eine sehr traurige natürlich, aber es war eine Bestätigung, dass ich alles richtig mache. Und nachdem sie gestorben ist, dauerte es ein bisschen, aber da habe ich dann auch dank ihr, sie hat mich auch immer in dem bestätigt, in meinen Plänen, habe ich dann auch eben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und eine weitere Ausbildung wieder gemacht für eine onkologische Ausbildung, um Yogakurse an Krebspatienten oder Yoga an Krebspatientinnen und Patienten weiterzugeben. Habe also eine spezielle Yogalehrerausbildung für Krebspatienten noch gemacht. Genau.
Okay. Da enden wir auf eine nachdenkliche Note. Aber ich denke gerade deine vielen Kontaktpunkte mit Krankheit in allen Kontexten erlauben diese Einsichten und Erkenntnisse. Ne?
Mhm. Ja, bin ich auch dankbar für. Mhm.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Judith, dass wir so tief reinblicken durften in deinen Weg und das, was dich bewegt auf diesem Weg. Und ich wünsche dir, dass dieser Weg auch noch genau so weitergeht, dass du ganz nah an dir bist und an deinen Bedürfnissen und das verwandeln kannst, was genau deine Stärke ist aufgrund deiner Erfahrungen und Biografie und all dem, was du im Rucksack hast.
Vielen Dank, liebe Isabel. Und ich hätte mich hier auch nie so geöffnet, wenn du nicht so eine wundervolle, vertrauenswürdige Person wärst.
Dankeschön.
Ich glaube, da spreche ich im Namen von all deinen regelmäßigen Hörerinnen und Hörern. Also vielen Dank auch für deine Arbeit.
Danke dir.
Vier Augen glänzen.
Wunderbar. So, und das bringt uns jetzt gleich wieder nach dem Ende der Aufnahme zum privaten Teil, wo wir uns freuen auf unser Treffen im richtigen Leben. Ja. Genau. Und an dieser Stelle machen wir einen Punkt für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr noch mit an Bord seid. Wenn ihr das hier hört, dann habt ihr euch wirklich eine sehr, sehr lange Folge akustisch zu Gemüt geführt. Aber das wird wahrscheinlich seine Gründe haben, denn ich fand es sehr bewegend und außergewöhnlich, dass wir dich hier in diesem Kontext erleben durften. Ganz lieben Dank, Judith. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine schöne Woche.
Dankeschön.
Tschüss.